erstmal, dass ihr alle da seid. Ja, heute reden wir über IT-Security. Hab gehört, auf dem Kongress sollte man mehr über IT-Security reden. Also habe ich mal ein bisschen was mit IT-Security eingereicht. IT-Security kann man halt gut machen. Man kann natürlich auch AOL sein und einfach mal die ganzen Surfverhalten seiner Kunden online stellen als Testdaten. Ne, ist halt alles immer so ein Spektrum. Datenschutz gut, Datenschutz schlecht. IT-Sicherheit da, IT-Sicherheit weg. Ist ja halt alles relativ. Ist immer noch mein Lieblings-IT-Security-Vorfall. Ist natürlich mit ein paar Jahren auf dem Buckel schon älter, aber einfach mal den kompletten Kundenstamm online zu stellen als Testdaten, das hat bis jetzt noch keine andere Firma geschafft. Wobei auch einfach das moderne Internet natürlich immer noch so ein bisschen durch die Sicherheitsmechanismen sicherer wird. Ne, wenn man kein Internet hat, kann man ja nicht gehackt werden. Da müssen wir allen Cloudflare in letzter Zeit sehr dankbar für sein. Sie hatten ja auch so einen kleinen Ausfall. Ne, so ein bis zwei Internet waren halt mal weg. Was halt schön war, dass sie auch erklärt haben, warum ein bis zwei Internet weg waren. Weil sie haben so einen Bot-Protection-Mechanismus gehabt, der halt dafür sorgt, dass Bots, die ja durch KI und so immer schneller werden, nicht dafür sorgen, dass die Cloudflare Protection umgangen wird. Also, dass diese ganzen Spammer nicht durch irgendeinen KI-Bot sich so schnell ändern können, dass sie da jetzt diese Protection umgehen können. Und dafür haben sie halt Bots selber im Einsatz, die Bots erkennen und dann in die Bot-Protection Bannlisten quasi reinschreiben. Das hat halt mehr oder weniger gut funktioniert. Und jetzt hat man halt eine Bannliste so geschrieben, dass einfach einmal die ganzen Systeme abgestürzt sind. Und dann war halt Internet weg. So grob vereinfacht ausgedrückt. Aber man hat sich halt auch wirklich gesagt, okay, das macht man zukünftig nicht mehr so. Also sie haben einen schönen Blog geschrieben, wie das alles schiefgegangen ist. Also es war schön, diesen Blog zu lesen, nachdem man wieder Blogs lesen konnte. Nachdem Cloudflare wieder da war, konnte man auf der Cloudflare-Webseite dann auch wieder sehen, warum das Internet weg war. Und das war halt so, dass dieses Feature nicht ausgeschaltet werden konnte. Also war halt ein bisschen doof. Also man hat halt festgestellt, ja, diese Bot-Protection, die File ist halt korrupt, sorgt dafür, dass alles bei uns abstürzt. Aber wir können das jetzt halt auch nicht ausschalten. So, das geht halt nicht. Naja, man hat sich jetzt vorgenommen, dass man das jetzt hinkriegt. Also man möchte jetzt ab sofort Konfigurationsfiles nicht mehr einfach nur so durch KI und so zusammenstöpseln lassen, sondern man möchte die dann auch wieder wie eine vernünftige Konfigurationsfile vernünftig schreiben. Und sie wollen halt einen mehr globalen Killswitch für Features haben. Also den globalen Killswitch hatten sie vorher schon, also fürs gesamte Internet. Aber jetzt wollen sie halt, naja, das Ganze halt auch noch mal ein bisschen bei ihren Features an- und ausschalten können. Also dass nicht das Internet weg ist, nur weil bei ihnen irgendein Programmierer gerade mal gedacht hat, das ist eine geile Idee. Und natürlich, man möchte halt auch noch mal ein bisschen mehr Fehleranalyse machen. Das ist ja schon schön, ne? Also wir reden ja in der IT-Sicherheit immer über redundante Anbindungen und sonst was. Und dann schaltet halt jeder für DDoS-Protection und sonst was Cloudflare davor. Und dann ist halt einfach durch ein Feature auf einmal alles weg. Ist halt so. Gut, wir können natürlich jetzt auch ein bisschen uns über CrowdStrike lustig machen. Das geht halt immer. Ne, letztes Jahr haben wir, erinnern Sie uns dran, wir machen halt alle mal Internet weg. Wobei das halt auch völlig okay ist. Na, man muss ja sagen, CrowdStrike, also ich selber würde mich jetzt über CrowdStrike nicht lustig machen, weil die haben das ja klar reingeschrieben bei sich. Die haben ja klar in ihre Verträge reingeschrieben, bitte nutzt unsere Features nicht in wichtigen Systemen. Nutzt es nicht auf Produktionssystemen. Das stand bei denen in den entsprechenden Dokumenten, wenn man die gelesen hätte. CrowdStrike hat da ganz klar reingeschrieben, ja, wir sind halt so ein experimentelles Softwärchen und das möchtet ihr bitte nicht produktiv nutzen. Und dass jetzt das Internet weg ist wegen denen, also finde ich völlig okay. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Es stand auf der Packung drauf, nicht verwenden. Man hat es verwendet, ist in die Hose gegangen und ja, ist halt so, ne? Also, es ist halt, wo ich es witzig finde, ist eher sowas wie Neid. Neid Capital. Wer von euch sagt das was? Also jeder, der irgendwie so ein bisschen in der IT unterwegs ist, sollte sich mit Neid Capital mal auseinandersetzen. Am 21. August 2012 hat Knight Capital eine neue Softwareversion veröffentlicht bei sich. Die haben so eine, waren eine der ersten Firmen, die sich auch darauf spezialisiert haben, so Hochfrequenz-Trading zu machen. Ja, so richtig schnelles Trading mit Computerunterstützung, haben da einen eigenen Software-Stack gehabt und haben den auch immer weiterentwickelt. Und das neueste Feature-Release hat bei denen den Aktienkurs so richtig optimiert. 400 Millionen weg innerhalb von einer Stunde. So, ist halt komplett cool gewesen. Man hat halt alten Code genommen. Man hatte nämlich ihr neues SMAS-System, das Retail Liquidity Programm, hat man neu geschrieben. Und man hat sich überlegt, okay, komm, wir nehmen halt einfach, wir wollen den Codebasis, die wollen wir klein lassen. Wir wollen jetzt nicht neue Flex für das Programm einführen in unserem System. Wir haben so einen alten Software-Teil, den nutzen wir nicht mehr. Der nennt sich PowerPack. Und den nutzen wir wieder. Diese Flex für das PowerPack-Programm, das PowerPagging, haben wir ausgeschaltet. Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Wer jetzt bei Pagging irgendwie Gedanken im Kopf hat, euer Problem, nicht meins. Ich habe den Namen, die Variable nicht so benannt. Das Problem an dem Powerpegging war, das war eine Funktion, die man fürs Testen ihrer Plattform genutzt hat, auf Testsystemen. Dort war ein Stück Software dabei, das, wie jeder weiß, ideal mit Aktien gehandelt hat. Nämlich, die haben die Aktien möglichst teuer gekauft und billig verkauft. Ja, jetzt, das ist genau gewesen, um das Aktienprogramm zu testen. Sie wollten halt in einer Testumgebung sagen, okay, pass mal auf, wir brauchen auch mal einen richtig bescheuerten Händler. Wir brauchen einfach mal jemanden, der simuliert, was sonst auf dem Markt noch los ist. Das war die PowerPack-Funktion. Ja, die hat mit Anlauf einen halt von hinten, auf jeden Fall, diese PowerPack-Funktion hat halt dafür gesorgt, dass in der Testumgebung halt der Aktienmarkt simuliert wird. Sodass dort halt Bewegung in die Systeme gehen, weil wenn alle Hochfrequenz-Trading-Programme immer nur kaufen, wenn es sinnvoll ist und verkaufen, wenn es sinnvoll ist, dann passiert halt nichts, weil alle im Gleichstand sind. Und um ihre Systeme zu testen, hatten sie halt diese Powerpack-Funktion eingebaut, die rein fürs Testen da war. Jetzt haben sie sich gedacht, na gut, die braucht man ja in Produktion nicht, diese Fleck. Dann können wir die ja für unser neues Retail-Optimierungsprogramm nutzen und auf die Produktion auch mit aufspielen. Das hat auch funktioniert. Auf 7 von 8 Rechnern war der PowerPack-Code nicht aktiv. Auf Nummer 8 war er aktiv und hat dann halt 440 Millionen verbrannt in einer Stunde. Da das aber eine Testfleck war, wurden auch die Order nicht als fulfilled eingezeichnet bei ihnen im System. Das heißt, er hat einfach nur gekauft, gekauft, gekauft und dann halt immer möglichst sinnvoll, also sinnlos. Und in dem Steuerungsprogramm stand, nö, passieren ja keine quasi Trades, weil war ja kein valider Trade dabei. Leider sind sie nicht pleite gegangen. Nach den Regeln der Börse hätten sie nach 3 Tagen eigentlich alle ihre Trades bezahlen müssen. Da hat aber die Börse gesagt, ja komm, upsie, kann mal passieren, 400 Millionen, was ist das unter Freunden? Knight Capital existiert bis heute. Leider. Also ich hätte es einfach mal witzig gefunden, einfach mal so eine Firma gegen die Wand zu fahren und man auch mal Konsequenzen zu haben. Ne, also Hochfrequenz-Trade hat ja einiges kaputt gemacht und dann, wenn es mal selber kaputt geht, ist es dann halt auf einmal wieder unter Freunden. Schade. Aber ich meine, so unter Freunden kann man ja auch mal anderen Spaß haben. Ich meine, den Louvre, der war ja dieses Jahr auch so in den Nachrichten. Ja, einfach mal eben mit einem Hubwagen in so ein Museum rein. Und dann halt einfach mal ein bisschen Juwelen stehlen. Also ich muss sagen, klar, die Werbung war halt witzig. Ach, apropos, ich habe es noch nicht erwähnt zu den Folien. Die sind alle einmal durch die PowerPoint-KI gezogen worden. So nach dem Motto, wir haben ja hier keinen Anspruch. PowerPoint, designt mal bitte selber die Folien. Ich habe einfach nur die Inhalte reingemacht und habe danach PowerPoint gesagt, einfach viel Spaß. Deswegen ist das Werbeplakat nicht so ganz drauf. Aber ich meine, das Wichtigste, nämlich den Hublift, hat ja auch PowerPoint noch erkannt. Und man muss ja sagen, es ist ja aus Security-Sicht total genial. Der Louvre war ja dafür gebaut, dass wenn Alarm ausgelöst wird, werden die Sektionen abgeschottet. Unter der Überlegung, dann kann ja der Dieb auch nicht abhauen. Ne? Dann ist der da eingeschlossen, dann ist der Museumsflügel abgeschottet und dann kann er nicht weg. Dass der halt einfach so aus einem Stockwerk, das nicht das Erdgeschoss ist, auf einmal rauskommt mit so einem Hublift, da kann ja keiner dran denken. Ne, also so Leitern, das ist halt Neuland. Ne? Also Leitern und sowas, das ist halt neu. Aber was dann halt auch rauskam, dass man nicht wirklich Geld ausgegeben hat. Dass man nicht viel Geld ausgegeben hat für die Security. Und ich meine, man hat da so ein paar Millionen in leicht verkäuflichen Gegenständen rumliegen. So Gold, Edelsteine und sowas. Aber ich meine, da kann man halt auch mal ein älteres Windows nutzen. Ne? Das ist ja abgelagert, das ist ja auch museumsreif. Dann kann man das auch nutzen. Und dass denn die Videoüberwachung, also dass das Passwort Louvre beim Louvre ist, da kommt auch nicht einfach so einer drauf. Also wer würde da drauf kommen? Ja, und dass die Security-Software von Thales Thales heißt, das Passwort. Also ich meine Thales, ja, das ist halt, das ist ja ein Konzern, der ist so ein bisschen kleiner. Die haben auch keine Ahnung von Security. Ja, dann ist das mal okay, dass halt der Firmenname das Passwort ist. Wer kommt auf solche Ideen, ne? Ich meine, Thales, die haben so eine Webseite, wenn man da drauf guckt, dann haben die so auch ein bisschen was mit Cyber und so zu tun. Aber es ist ja auch völlig okay, ne? Weil, wie gesagt, Passwörter, das ist halt noch total neu. Und wenn man sich die Webseite so bei Thales anguckt, dann haben sie auch Cyber-Security-Produkte. Also auch Videoüberwachungssysteme. Und ich meine, was hat Thales, das ist so eine kleine Firma, was haben die schon so an Produkten auf dem Hof? Ich weiß nicht. Also wer von euch vielleicht eine Fregatte zu Hause hat, möchte vielleicht mal das Passwort ändern. Ja, oder wenn ihr so ein Fighter-Jack in der Garage stehen habt, mal gucken, ob beim Eurofighter Thales Thales auch das Masterpasswort ist. Ja, oder bei eurem Satelliten, also je nachdem, was bei euch zu Hause rumsteht, vielleicht mal das Passwort ändern. Und ich meine, Thales macht halt auch beschützt auch kritische Infrastrukturen. Ne? Also das ist dann auch völlig okay. Da ist, kann das Passwort überall mal gleich sein. Das macht es halt auch einfach alles leichter. Und so kritische Infrastrukturen wie Flughäfen, die müssen ja nicht sicher sein. Das haben wir ja dieses Jahr auch erlebt, wer mal durch Hamburg geflogen ist und sich gewundert hat, warum es zurzeit so ein bisschen problematisch ist. Das war ja halt, weil Collins Aerospace so ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber ich meine, wer kommt auch schon auf die Idee, dass Passagierdaten für Gepäckstücke per ungesicherten FTP-Server zu übertragen, Probleme macht im Jahre 2025. Das hat 20 Jahre lang gut funktioniert, warum sollte man das jetzt heute ändern? Also das ist ja völlig sinnlos und unlogisch, dass man da jetzt auf einmal neue Sicherheitsmaßnahmen braucht. Und insgesamt, also so auf Flughäfen, ist halt wirklich gut abgehangene Software unterwegs. Ja, also wer sich da mal ein bisschen umguckt, das ist halt alles modern. Das ist kritische Infrastruktur. Luftfahrtsicherheit wird großgeschrieben. Nicht praktiziert, aber großgeschrieben. Und da muss man halt auch mal damit okay sein, dass mal deine Passagierdaten auf einem FTP-Server liegen. Und Collins hat ja auch gut reagiert, als dann halt jemand gesagt hat, hey, da liegen Daten rum. Haben sie sofort gesagt, hey, wir sind gehackt worden, haben alles offline genommen. Und haben damit so ein bis zwei kleinere Flughäfen, also sowas wie Heathrow und Hamburg und so ein bisschen außer Gefecht genommen. Aber sie haben gut reagiert. Ne? Sie haben ja sofort alles abgeschaltet, also auch die Systeme ihrer Kunden quasi, aber man kann ja nicht sicher genug sein. Ne? Also es geht ja immerhin um Luftfahrtsicherheit. Und ich meine auch die Automobilbranche selber, ne? Die sind ja auch sicher. Ne? So, wer kennt nicht den Land Rover? Wer kennt nicht so diese Fahrzeuge, die halt für Sicherheit, Robustheit und so weiter stehen? Und ich meine, Land Rover selber, die hatten dann halt dieses Jahr auch so ein kleines Upsi. Man konnte dann in so Darknet-Foren sehen, hey, wir sind da drinne, wir könnten jetzt mal so ein paar Daten leaken. Und Land Rover selber hat dann halt gesagt, ja okay, Moment, das ist ja doof. Lass doch mal die Security verbessern, weil woran liegt das denn? Naja, man hat halt festgestellt, okay, es war halt bei einem Zulieferer, da hat man halt angerufen und hat dann ein Passwort gefragt. Und dann waren die Hacker halt drin. Also wer kommt schon auf die Idee, dass Passwörter verraten am Telefon eine blöde Idee ist? Und dass dann halt irgendwie der Zulieferer und IT-Dienstleister, der da im System alle Rechte hat, dass der alle Rechte hat, dass das ein Problem ist. Also da muss man auch Land Rover mal in Schutz nehmen, was ja auch die britische Regierung gemacht hat. Es war ja so, dass Land Rover kurz vor der Pleite war durch dieses Cyber-Upsi. auch viele Zulieferer ganz massiv in Nöte gekommen sind, weil Just-in-Time-Produktion, wenn halt auf einmal alles steht, ist ein Riesenproblem. Da hat denn die Regierung eingesprungen, hat halt Land Rover auch ein wenig geholfen. Man hat dann halt auch jetzt festgestellt, okay, das ist halt das Problem, dass das Outsourcing war und dass dann halt einfach so ein Angreifer ohne große Probleme bei denen durch das flache Netzwerk gehen konnte. Aber ja gut, es ist ja auch ein Automobilhersteller. Die machen nichts mit IT. Und ich meine, wer in so einem Land Rover Defender mal gesessen hat, der weiß auch, die machen nichts mit Elektronik. Da kann man sich auch mal mit Computern nicht auskennen. Gut, bei britischen Autos kann man auch noch argumentieren, dass sie sich mit Autos nicht auskennen, aber das ist ein anderes Problem. Aber man hat jetzt auch gesagt, dass es jetzt macht man was neu. Das ist auch von der selber von Land Rover eine Übersicht, dass sie jetzt anfangen, bessere Passwörter machen zu wollen und sowas. Und dass sie so Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen. Das ist ja auch was recht Neues. Ich meine, ne, dieses Passwort ändern, das ist übrigens immer ja noch bei vielen Firmen. Ne? Ich meine, wer von euch arbeitet in einer Firma, wo alle 3 Monate das Passwort geändert werden muss? Ne? Ist ja jetzt alles komplett zeitgemäß. Es ist jetzt seit 5 oder 6 Jahren gibt es ja erst die Empfehlung, dass man Passwörter nicht mehr ändert, weil Sommer 23 oder Sommer 25 Ausrufezeichen und sowas ist halt nicht so sicher. Aber gut, wir reden auch davon, dass Rüstungskonzerne ihren Namen als Masterpasswort nehmen. Also Outsourcing ist halt immer witzig. Also es gab ja auch mal den Fall vor ein paar Jährchen, wo halt ein Outsourcer in Indien gearbeitet hat und ich muss sagen, die waren richtig gut. Die haben halt eine Versionskontrolle verwendet, die haben halt alles schön in Git hochgeladen. Es war halt leider ein Public Git, wo sie halt denn so die gesamten Banking-Geheimnisse online gestellt haben. Also so von so ein paar Banken. So ein bisschen halt. War halt nur einmal der gesamte kanadische Bankensektor online. Weil die haben irgendwie witzigerweise alle an dieselbe Firma outgesourced, was sehr hilfreich ist. Dann kann man die Konkurrenz auch besser vergleichen, wenn halt alles gleichzeitig online steht. Und dann war halt einmal durch das Outsourcing, der hat einfach public committed und das hat irgendjemand mal gefunden. Also gesehen, das kann ja mal passieren. Ich meine, so Versionskontrollen und so sind halt schon schwierig. Das haben ja auch andere rausgefunden, also Toyota zum Beispiel. Die haben auch eine schöne Grafik dazu gemacht, dass sie da ein Problem hatten. Also fand ich total toll. Die haben sich halt aber, also man muss es aber auch sagen, Toyota kann sich halt entschuldigen. Das ist das Schöne an so einem japanischen Konzern. Die können halt Entschuldigungen. Ne, also wenn man da so sieht, bei so anderen IT-Security-Upses, ja, ist halt was Blödes passiert. Aber die sagen halt, ja, nee, es tut uns wirklich, wirklich leid. Wir sind total doof und wir bitten um Verzeihung. Also das muss ich sagen, kommunikativ hat Toyota da schon wirklich gewonnen. Aber gut, ich meine, so einen Schlüssel online stellen ins Git und damit dann halt die gesamte Car-Management und so online offline zu machen, naja gut, kann ja mal passieren. Gut, das ist ja auch bei anderen Herstellern so ein Problem. Also Porsche starten jetzt nicht mehr in Russland, weil die Alarmanlage nicht mehr funktionieren. Gut, wer will halt auch schon einen funktionierenden Porsche? Ja, ist halt ein bisschen doof, wenn halt die Internetverbindung und sowas wegbricht. Witzigerweise ist es aber kein Problem von Porsche gewesen, sondern es ist anscheinend eine nachgerüstete Alarmanlage, weil die Besitzer in Russland anscheinend ihren Mitbürgern nicht so vertrauen, haben die anscheinend eine Hochwert-Alarmanlage eines Drittherstellers anscheinend eingebaut. Also das, was man so aus Russland angeblich raushört. Und diese Alarmanlage funktioniert jetzt halt durch die Sanktionen nicht mehr vernünftig. Und Porsche hat halt gesagt, ja Entschuldigung, wir verkaufen seit Jahren keine Autos mehr nach Russland. Ist nicht unser Problem. Technisch haben sie recht. Aber naja. Allgemein gesehen ist das ja so mit dieser Versionskontrolle und so halt einfach schwierig. Ne? Also wir haben halt ja so Leute auch, die einfach Geheimnisse in Docker-Container rauswerfen. Also ist ja total toll, dass jeder mal so seinen Home-Automatisierungs-Selbstfall, wie er es bei sich zu Hause haben möchte, mit der Home-Automatisierung mal baut und ist ja auch total schön, dass man auf so Docker-Repositories dann halt Beispiele findet, wie man sowas konfigurieren kann. Es ist erstaunlich häufig, dass man dann halt auch die Zugangsschlüssel und so weiter noch in den Docker-Containern und ähnliches findet. Da muss man halt mal ein bisschen auf Privatsphäre achten. Also auch gerade in der heutigen Zeit mit KI und so ist ja die Privatsphäre auch einfach mal gefährdet. Ne? Also da muss man halt mal drauf achten, wobei ich das eigentlich total gut finde. Also die KI kann ja heutzutage CEOs ersetzen, weil sinnlos Wortphrasen von sich abgeben, ohne einen größeren Mehrwert zu produzieren, dafür ordentlich Ressourcen zu verschwenden. Das ist so der einzige Anwendungszweck, den ein LLM bis heutzutage erfüllt. Ne? Also die Welt zerstören und dabei sinnlos Worte von sich geben. Und ich muss sagen, der AI-CEO und mit seiner HR-Bekanntschaft im Arm, die haben halt schöne Wortphrasen von sich gegeben. Ja? Der hat halt gesagt, sie wollen jetzt durch ihre neue Hire, dieser neuen HR-Person, ein mehr inklusives Environment schaffen. Aber da muss ich sagen, da war er halt nicht so wirklich inklusiv, wenn er nicht gesagt hat, so ja komm, das kann doch mal unter Führungspersonen untereinander bestehen, dass man halt ein gutes Arbeitsverhältnis hat und zusammen zu einem Coldplay-Konzert geht, um dann halt Arm und Arm das Face-to-Face noch ein wenig tiefer zu besprechen. Ja, ich meine, der hat solche Sätze gebracht wie Our people are the most valuable asset. Also diese Pressemitteilung ist halt einfach so schön, die sie mal rausgegeben hat. Ne? Sie wollten ein diverses, fostering, collective workplace schaffen und sie hat da eine Passion für. Ja, die People Strategy. Wie gesagt, das sind so Sachen, das kann heutzutage eigentlich ein LLM auch genauso gut von sich geben. Dass man dafür jetzt den CEO brauchte, da hätte man auch die Coldplay-Konzertkarten auch sich sparen können. Ne? Also, obwohl wir dürfen da in Deutschland nicht zu doll drüber lästern. Wir hatten ja auch den zweithöchsten General der Bundeswehr, der mehrere Affären hatte oder Damen nebenbei, den er anscheinend auf einschlägigen Webseiten immer genau die gleichen Texte geschrieben hat, so nach dem Motto, hallo, ich bin gerade in Berlin, hast du mal wieder Zeit für Diskussionen über den russischen Angriffskrieg anscheinend oder andere Sachen. Auf jeden Fall hat er sich dann immer in Hotels mit denen getroffen, um in ausgiebige geostrategische Diskussionen zu gehen. Und das ist anscheinend jetzt geleakt worden an eine Zeitung. Wo ich sage, da muss man sich doch eigentlich überlegen, erstens als General hat er doch sehr optimiert geschrieben. Er hat ja den Personen alle dieselben Nachrichten anscheinend geschrieben. Das ist sehr effizientes Arbeiten, das ist sehr deutsch, sehr bürokratisch, ne? Alles gleich in mehrfacher Ausfertigung. Aber die Sicherheit und den Datenschutz hätte man natürlich da mal ein bisschen höher werten können. Aber gut, wir reden ja auch davon, dass halt mal der Russe sich in eine deutsche Telefonkonferenz einklingt, wie wir das mit der Taurus-Debatte hatten. Und naja, ist halt so, da darf man mit dem Datenschutz, darf man in Deutschland das sich nicht zu lustig drüber machen. Ne? Und die Amerikaner schaffen es dann halt noch besser. Ne? Die machen dann halt einfach mal eine Datenbank mit 200 Millionen Bürgern und ihre ganzen Daten sind einfach mal online. Ne? Das ist halt optimiert. Ja, da braucht man halt jetzt nicht mehr einzeln sich nach den Bürgerdaten erkundigen und die abgreifen. Das ist halt einfach mal alles online. Ja, man kann natürlich auch dafür sorgen, dass Daten mal gelöscht werden. Es gab halt auch mal einen Fall, dass es einfach einen lauten Knall vor einem Datenzentrum gab und die Festplatten, die noch anscheinend die Schwingung stark genug waren, dass alle Festplatten kaputt gegangen sind. Aber ich meine, Festplattenhersteller haben es ja auch heutzutage nicht einfach. Die werden halt auch mal gecybert und die sind dann so weggecybert, dass alle Daten weg waren. Unter anderem auch die Zugangsdaten für die Incident Response Hotline, wo man sich dann getroffen hat, um mit den Incident Respondern diesen Cybervorfall zu diskutieren. Wo ich aber auch dieser Bande sagen muss, gratuliere, weil die haben sich gleich mit eingeklinkt. Also die Malware-Gruppe hat sich dann mit in den entsprechenden Talk eingeklinkt, was ja auch eigentlich optimal ist. Man kann das Ganze denn Wiederaufbau und so weiter deutlich optimaler gestalten, wenn gleich das entsprechende Fachpersonal vorhanden ist. Ne? Da braucht man nicht lange rumdiskutieren, wer kennt sich mit der Malware aus, wenn der Programmierer gleich mit im Call sitzt. Ne? gab, war natürlich auf Twitter ein paar doofe Screenshots, war jetzt halt nicht so ganz clever für den Hersteller der Festplatten, aber naja, kann ja mal passieren. Ich meine, Fehler können ja den größten Experten passieren. Na, wie dieses Jahr auch die Wahl der Kryptografen wiederholt werden musste. Weil die haben ein total geniales Programm geschrieben, das hier auch beschrieben wurde von ihnen in einem wunderschönen Blogpost. Man hatte dort drei Leute, die Macht haben. Man will ja drei Leute, weil denn sonst können sich ja zwei verabreden. Deswegen wollte man immer drei Leute. Und man brauchte alle drei Leute, brauchten ihre privaten Keys und dann konnte man die Wahlergebnisse entschlüsseln. Man wollte ja auch eine geheime Wahl online stattfinden lassen. Der CCC sagt immer, geheime Wahlen online funktionieren nicht. Die Kryptografen haben gesagt, nee, es geht. Und dann hat einer dummerweise seine privaten Keys verloren. Ups. Dann ging es halt doch nicht. Jetzt musste man halt nochmal eine neue Wahl machen. Jetzt hat man übrigens das so verändert, dass jetzt nur zwei von drei Leuten ihre Keys brauchen. Was zwar jetzt die Manipulationswahrscheinlichkeit erhöht, aber halt die menschliche Dummheit reduziert. Naja, gut. Man kann ja nicht überall Fachpersonal haben. Also zum Beispiel gibt es auch so Ransomware-Gruppen, die eigentlich gucken wollten, was die aktuelle Virenscanner sind. Und dabei denn auf Ads von einem anderen Antivirenhersteller treffen und sich dann den entsprechenden Antivirenkram installieren auf einem mit dem Internet verbundenen Rechner und dann all ihre Malware-Daten einfach mal komplett an den Anti-Malware-Hersteller geschickt werden und dieses Team bei denen auf einmal sich wunderte, so, wir haben Vollzugriff auf diesen Rechner, mehr oder weniger mit all den Entwicklungssamples. Okay, gucken wir mal in Ruhe zu. Also wer den Blog dazu sehen will, es ist amüsant. Wobei ich mich dann auch wieder so frage, Moment mal, dieser Anti-Malware-Hersteller hat quasi bei mir eine Malware auf dem Rechner und kann all meine Daten lesen. Kann ich noch nicht mal in Ruhe eine Ransomware entwickeln, ohne dass man mir hinterher schnüffelt? Ja, also was steht in den AGBs von solchen Dingern? Da muss man halt mal genau lesen, was denn eigentlich so, ne, dass die Lösung ist, die man sich so zu Hause einkauft. Das hat zum Beispiel ja auch die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern nicht gemacht. Die haben eine neue Device-Management für ihre Diensttelefone eingeführt. Erst vor einiger Zeit, also wirklich so von einem Jahr ungefähr. Jetzt hat man das leider weggecybert. Jetzt muss die Polizei wieder funken, weil ihre ganzen Smartphones funktionieren nicht. Das ist wirklich traurig. Und die Polizei hat selber erst gesagt, es ist halt eigentlich bei einem Cyber-Vorfall ist nichts passiert. Dann hat man es nachher revidiert, weil es funktioniert halt keinerlei Smartphone mehr von der Polizei. Aber man muss ja auch mal sagen, die Polizei hatte auch heftig ermittelt. Aber leider war der Angriff sehr spurenarm. Also ich weiß nicht, die Täter haben wahrscheinlich keine Fingerabdrücke am Tatort hinterlassen oder irgendwelche besseren Hinweise, dass da man im Trenchcoat mal ermitteln kann und dann mit nur einer Frage Inspektor Columbo denn den Fall lösen konnte. Ne, das ist ja mit der IT gar nicht so einfach. Ich meine, wir haben ja halt auch sowas wie Geisterlehrer. Ne? Also in Deutschland schaffen wir es ja, die Personalverwaltung von Schulen so gut zu entbürokratisieren, dass Lehrerstellen als besetzt ausgewiesen werden von der Software und man die Leute nicht einstellen muss. Das ist optimiert. Ne? Da hat man Sachen wegdigitalisiert. Also gut, es waren Lehrerstellen und Unterrichtsstunden, aber immerhin. Ne? Aber es wird ja in Deutschland auch alles besser, weil in Deutschland wollen wir jetzt demnächst ja den Deutschland-Stack einführen. Ne? Wir wollen einen einmaligen Software-Standard einführen, wo denn alle Bundesländer mitmachen, dann wird das auch alles besser digitalisiert. Also bis auf Bayern, weil Bayern ist ja schon sicher. Die machen da nicht mit. Bayern hat ja auch ein eigenes Datenschutz- und IT-Sicherheitszentrum, ja, die dann halt das, was zum Beispiel auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt, nochmal auf Bayerisch übersetzen. Ne? Also das Löschen und Vernichten von Datenträgern heißt in Bayern, wir stellen es halt einfach mal in den Keller, wo auch andere Leute Schlüssel für haben. Ja, da findet man dann halt einfach mal im Keller seines Mietshauses, dass sich anscheinend ein Zugang zum Keller wie das Amtshaus teilt, mal Festplatten des Einwohnermeldeamts mit allen Daten. Ja, das ist Löschen und Vernichten auf Bayerisch. Man stellt es in einen feuchten Keller, weil Festplatten mögen ja keine Feuchtigkeit. Man muss halt ein bisschen warten, aber das ist dann nach einer Weile auch sicher gelöscht, weil in dem Haus gibt es auch Bauarbeiten und Bauarbeiter haben sich da auch an den Festplatten schon bedient. Also so gesehen ist das dann halt auch irgendwann sicher vernichtet. Kann natürlich auch ein bisschen anders aussehen, wenn man halt mal kompetente Mitarbeiter braucht, dass man sich da auch mal global umgucken muss, dass man global kompetente Mitarbeiter findet. So hat zum Beispiel Amazon festgestellt, dass ein Mitarbeiter bei denen einfach einen größeren Ping der Tastatureingaben hatte als alle anderen Mitarbeiter, die in den USA arbeiten. Ich muss jetzt erstmal sagen, okay, Respekt, Amazon überwacht also deine Tastatureingaben auf dem Rechner und stellt fest, dass deine Tastatureingaben 100 Millisekunden langsamer sind als die deiner Kollegen und das sorgt für einen Security-Alarm. Das sagt jetzt mehr über Amazon aus als über deren Security. Aber man hat dann halt festgestellt, dass es sich dort um nordkoreanische Leute gehandelt haben, die damit Firmen infiltriert haben. Und das scheint anscheinend ein größeres Problem gewesen zu sein. Das ist das entsprechende Haus, aus dem diese Mitarbeiter gearbeitet haben. Das waren mehrere tausend. Dort gab es dann halt mehrere Regale mit fein säuberlich sortiert, also mehr oder weniger fein säuberlich sortierten Rechnern mit entsprechenden Dongles und so. Das war halt eine Frau in den USA, die dann halt dort quasi ihre Services verkauft hat, sodass Nordkoreaner bei mehreren Firmen arbeiten konnten. Und sie konnte damit an 309 Firmen gab es, ja, PowerPoint ist übrigens der Meinung, dass das Zoom auf diese Größe total vorteilhaft für die Person ist. Eigentlich hat sie auch nebenbei noch einen TikTok gemacht. Also sie hat über das sparsame Leben einen TikTok-Account gehabt, wo im Hintergrund auch die ganzen Rechner immer zu sehen waren. Und hat darüber geredet, wie sie aus verschiedenen Einnahmequellen ihr Leben bestreitet. Wie gesagt, insgesamt 309 Firmen wurden von ihr betreut. Sie hat dort Remote-Worker vermittelt. Sehr erfolgreiche Arbeitsvermittlungsmethode. Und andere erfolgreiche Projekte muss man dieses Jahr auch mal loben. Also Südkorea hat eine erfolgreiche Cloud-Transformation stattfinden lassen. Südkorea hat ein zentralen Rechenzentrum gebaut und hat alle Behörden und staatlichen Mitarbeiter verdonnert, die Cloud, die G-Cloud zu verwenden, die Südkorea selber entwickelt und betrieben hat. Hat dann ein riesen Datenzentrum gebaut und hat dort halt, wie gesagt, zentral alle Dienste digitalisiert und dort auch zentral alle Daten gespeichert. Und das hat man erfolgreich in die Cloud migriert. Sehr erfolgreich. Sind halt so ein paar Brände passiert. Und zwar hatte man halt das Datenzentrum so ausgelegt, dass in jedem Serverschrank auch noch die USV mit dabei sind. Und wer halt weiß, Batterien neigen dazu, wenn man Glück hat, nur ein bisschen Säure irgendwie zu verteilen, wenn sie mal ein Problem haben. Modernere Batterien neigen dazu, auch mal ein bisschen hitziger zu reagieren. Und so hat halt Korea 858 Terabyte an Daten erfolgreich in die Cloud migriert. Es sind dabei halt einige Softwaren ausgefallen. Ne? Wer braucht schon sowas wie Post- und Logistikdienstleistungen, die Bürgerauthentifizierung oder ähnliches? Witzigerweise waren nicht alle Behörden gleich quasi betroffen. Es gab Behörden, die waren größer betroffen, weil dort hatte man per Vorgabe vorgegeben, dass nur noch auf den Cloud-Laufwerken gespeichert werden darf. Und es gab Behörden, die da so ein bisschen langsamer waren in der Cloud-Transformierung, deswegen sie die Cloud-Migration auch nicht mitgemacht haben, weswegen die auf einmal mehr Daten hatten. Aber die Ursache ist ja auch relativ leicht nachzuvollziehen. Man baut ja die USV direkt neben den Server. Man baut auch keine Feuerzonen in so ein riesen Rechenzentrum. Das spart ja einfach Baukosten und man kann auch leichter von A nach B laufen. Man braucht ja auch kein Offsite-Backup, wenn man so eine riesen Facility hat. Weil dann kann man ja von der einen Seite der Halle auf die andere Seite der Halle die Daten kopieren. Das ist ja fast Offsite. Ne? Da sind ja auch ein paar hundert Meter dazwischen. Ne? Weil so. Naja, und wer kann ahnen, dass Feuerwehren ungern Batterien löschen? Also, wer kommt denn darauf? So, und ich hatte ja noch einen anderen Vortrag eigentlich eingereicht, auf der großen Bühne. Noch ein Update zum Thema Titan-U-Boot. Da muss ich jetzt noch ein kleines Update zu geben. Ich arbeite ja beruflich auch mit Forensikern zusammen und habe oft mit Forensikern zu tun. Ich finde komprimierte Daten immer total spannend. Also es ist halt immer relativ schwierig, in der Forensik aus Daten, die komprimiert wurden, Sachen wieder rauszudröseln. Ne, weil wenn da ein Bit kaputt ist, dann ist halt oft das gesamte Archiv kaputt und so weiter. Es ist gar nicht so einfach, aus komprimierten Daten sinnvoll Forensik zu machen. Und hier in Amerika gab es jetzt im Rahmen der Untersuchung zu OceanGate einen sehr interessanten Forensikfall. Es gab nämlich diese Server hier, die waren verbaut und haben die Missionsdaten des Titan-U-Boots gespeichert. Die sieht man denn hier so verbaut. Und die mussten forensisch untersucht werden, um rauszufinden, was mit diesem U-Boot passiert ist. Und da hatte man ein kleines Komprimationsproblem. Die Daten waren halt sehr komprimiert. Das ist derselbe Serverschrank übrigens. Und da hat man jetzt versucht, Daten rauszukriegen. Man hat diesen Metallklumpen, nachdem man festgestellt hat, da sind keine menschlichen Überreste dran. Das hat man vorher untersucht, wegen, naja, man möchte das jetzt nicht so ins Forensiklabor einfach so stellen. Andere Forensik. Und dann hat man erstmal einen CT-Scan gemacht, um rauszufinden, wo in diesem Klumpen befinden sich denn die zwei Festplatten, die man sucht. Die hat man dann auch erfolgreich rausgedröselt übrigens. Man konnte noch nichts mehr da raus gewinnen, weil man hat das Ganze in das Labor der ATF gegeben, also Arms, Tobacco und Firearms, ist ja auch wurscht. Und die haben halt sich nicht so mit Digitalforensik ausgekannt. Die sind eher so die Leute, die nach Sprengungen gerufen werden, um Sachen auseinanderzuholen. Und denen hat man gesagt, okay, rupp das mal auseinander, da und da, das so sieht eine Festplatte aus, die brauchen wir. Und dann hat man in dem Labor gesagt, jupp, das kriegen wir hin. Hat das auseinandergeruppt, aber dabei sind anscheinend diese Chips ein wenig verbogen worden und so weiter. Und stellt sich raus, es gibt einen Kompressionsfaktor, den Festplatten auch nicht mitmachen. Also konnte man da jetzt leider keine Daten rausgewinnen. Aber naja, gut, irgendwo gibt es immer noch Grenzen. Da hat man das Ende der Forensik erreicht. Wir haben jetzt auch das Ende des Vortrags erreicht. Wer mich irgendwie auf Socials finden will, kann das tun auf ochmeno@literatur.social bei Mastodon. E-Mail gibt es auch. Und sonst entweder www.ochmeno.cloud oder www.allesabfackeln.jetzt. Das sind die beiden validen URLs zu dem Podcast. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr jetzt noch Anmerkungen, Fragen oder Ähnliches habt, haben wir hier noch ein paar Sekunden Zeit und würde dann an das Saalmikrofon übergeben. Wir haben 5 Minuten für Fragen, Anmerkungen und Ähnliches.
Hi, ist schon jemand eine Frage eingefallen? Da hinten, bitte.
Eher eine kleine Anmerkung. Also wenn man etwas in die Microsoft Cloud migriert, sagt man auch einäschern.
Ja, stimmt.
Sehr schön.
Obwohl OVH, die Niederländer mit ihrem Holz gebauten Datenzentrum, hatte ich überlegt mitzunehmen. Da gibt es aber schon einen ziemlich genialen Vortrag. Ich weiß nicht, von irgendeiner Chaos-Veranstaltung jetzt aus dem letzten Jahr. Deswegen habe ich die nicht dabei gehabt. Aber ich meine, so ein Rechenzentrum aus Holz bauen, das ist ja auch ökologisch wertvoller. Ne? Wenn es verbrennt, hat man ja keine Schadstoffe in der Luft und so weiter. Das macht schon Sinn.
Dort, bitte.
Auch nur eine andere Anmerkung. Wollt ihr gerade folgen, aber diesen Account gibt es wohl nicht mehr.
Auch meno@literatur.social?
Das ist ziemlich leer hier. Die Seite, nach der du gesucht hast, wurde nicht gefunden.
Dann kann es einen Serverfehler geben. Okay. Das war Absicht. Auch mehr nur Podcast. Siehst du, ich bin zu doof, vorhin zu machen. Da fehlt noch ein Podcast dahinter.
Das war wegen dem Talk. Ganz, also gehörte dazu. Genau. Du hast das Easter Egg gefunden.
Ich nehme einfach eine Folie zurück. So.
Sehr schön. Wer hat noch Fragen?
Gut.
Was war denn dein liebstes Upsi von allen, die du gesehen hast?
Naja, also wie gesagt, dieses Rechenzentrum in Südkorea, das ist schon, weil wenn man so groß baut, dann kann man auch die Batterien in ein extra Gebäude stellen und dann kann man das vielleicht auch so bauen, dass es vielleicht so ein bisschen bunkerartig ist, ne? Dicke Seitenwände, leichte Decke, wenn es knallt, es nach oben knallt, aber ich würde halt nicht die USV direkt neben die Server stellen, aber gut, kann man halt machen, wie man möchte, und wenn man schon ein Rechenzentrum baut, dann kann man sich auch noch ein zweites gönnen, aber vor allem, wenn man jetzt überlegt, wer der Nachbar so ist, so, wenn man da in Diskussionsreichweite des Gegners ist, um es mal freundlich auszudrücken, dann würde ich mir auch mal überlegen, wie ich mein Rechenzentrum baue, dass mir nicht alles auf einmal abfackelt, aber na gut. Die sind immer das ist ja die Hightech-Nation, die machen alles besser als wir, also so gesehen möchte ich da jetzt auch nicht zu viel kritisieren, aber ich fand es halt schon beeindruckend, was da an Datenmengen weg waren.
Ich habe gehört, du hast noch ein paar andere Sachen, wo du hier nochmal zurückkommst, falls noch jemand nochmal weiter.
Ja, möchte. Morgen gibt es noch Klamotten-Advice, warum Bewerbungsvorschläge, was man anziehen soll, mittlerweile ein bisschen sehr bescheuert ist, sind. Da rede ich über Mode, genau. Und Tag 3 sitze ich hier noch mit einigen Experten für Incident Response und wir sagen mal, wie Incident Response nicht läuft. Das wird aber eine Mitmach-Session. Da dürft ihr uns einen Vorschlag machen, wie das Szenario aussieht, und anstelle die ideale Lösung zu machen, machen wir die bürokratischste und schlechteste Lösung für das Problem und gucken mal, wie weit wir die Krise steigern können, indem wir uns einfach mal an alle Vorschriften halten.
Total großartig. Super, ich freue mich drauf und das war total cool, dass du das gemacht hast. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euch allen schön viel Spaß noch weiter auf dem Kongress. Applaus